Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen und ich würde mal sagen, heute ist so ein Samstag, an dem wir alle die seltene Gelegenheit haben, uns ein bisschen näher kennenzulernen. Denn heute geht es hier bei Deutschlandfunk Kultur um Dialekte. In Frankfurt wird gebabbelt, in Hamburg geschnackt, die Dresdner sächseln. Und wir laden Sie heute herzlich dazu ein, uns Ihren Heimatdialekt vorzustellen, denn wir möchten wissen, wie die gesprochene Heimat klingt und wie Sie den Dialekt Ihrer Region lebendig halten. Wie präsent ist der Dialekt bei Ihnen im Alltag? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 und erzählen Sie uns auf Öscherplatt, auf Kölsch, Schwäbisch, Bayerisch oder auf Geestplatt, warum Ihnen die Dialektpflege wichtig ist. Unsere Experten zum Thema sind aus Bremen zugeschaltet und freuen sich auf Ihre Anrufe. Zum einen ist das Dr. Reinhard Golz, Vorstandsvorsitzender des Instituts für Niederdeutsche Sprache in Bremen. Herr Golz, bei Ihnen sagt man Moin, oder?
Genau, aber nicht nur Moin, sondern Moin.
Und Moin. Und neben Ihnen sitzt Dr. Albrecht Plevnia, Leiter des Programmbereichs Sprache im öffentlichen Raum am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Schönen guten Morgen, Herr Plevnia.
Von mir bekommen Sie ein ganz standardsprachliches Guten Morgen.
Wie nennen die Mannheimer ihre Stadt? Mannem oder Monnem?
Monnem. Monnem. Das ist eindeutig Monnem. Und Sie finden das sogar auf Aufklebern oder so etwas, die Sie auf Ihr Auto kleben können in eben dieser standardsprachabweichenden Form.
Ach, das wird heiter heute. Denn die gesprochene Heimat ist unser Thema im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie Lust haben, dann machen Sie mit und bringen Sie uns den Dialekt Ihrer Heimat näher. 0800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer für Ihren Dialekt. Wenn man so wie Reinhard Golz und Albrecht Plevnia, heute meine Gäste bei Deutschlandfunk Kultur, mit Dialekten und Mundart beschäftigt ist und die dann auch noch spricht, dann wird man oft von seinem Gegenüber gebeten, mal was auf Platz zu sagen. Diese Einladung geht heute vor allen Dingen auch an Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, weil wir wissen möchten, wie Sie den Dialekt oder die Mundart Ihrer Region lebendig halten. Jede Kostprobe ist also herzlich willkommen. Unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Herr Golz, Sie vermitteln Platt bzw. Niederdeutsch zum Beispiel bei Lehrerfortbildungen. Sagen Sie mal was auf Platt, bitte.
Ja, ich sitze hier ins Studio bei Radio Bremen und wie snackt von doch über Dialekt und Mundart. Und da würde ich sagen, da bin ich eigentlich der verkehrte Mann, denn da geht hier nicht um Dialekt und Mundart, wenn wir um Plattisch snackt, wie Plattisch geht es um einen Regionalsprach. Also, was ich sagen möchte ist, es ist wunderbar, dass wir über Dialekte und Mundarten sprechen wollen heute, aber Plattdeutsch ist da eigentlich fehl am Platze, denn es handelt sich um eine Regionalsprache, eine eigenständige Sprache mit einem eigenständigen Sprachsystem und wobei Plattdeutsch dann in sich wiederum sehr unterschiedliche und vielfältige Dialekte hat. Und darüber werden wir reden können.
Ja, also Plattdeutsch ist eine eigene Sprache mit vielen regionalen Ausprägungen.
So ist es.
Wie viele Menschen sprechen denn überhaupt noch Platt in Deutschland?
Wenn Sie das Wort noch jetzt wegnehmen, freue ich mich noch mehr. Ja. Also wie viele Menschen sprechen Plattdeutsch? Nach unserer letzten Umfrage, die wir vom Institut für Niederdeutsche Sprache gemeinsam mit dem Leibniz-Institut für Deutsche Sprache im Jahr 2016 durchgeführt haben, sind es etwa 2,5 Millionen Menschen, die in Norddeutschland Plattdeutsch sprechen, regelmäßig Plattdeutsch sprechen, wobei sehr deutlich zu erkennen ist, dass es viel mehr ältere Menschen sind als junge.
Und das Wort noch müssen wir leider drin lassen, denn das Platt, die Dialekte sind auf dem Rückzug. Aus welchen Gründen?
Ja, der Druck der Standardsprache, des Hochdeutschen als Bildungssprache, als Orientierungssprache in der Gesellschaft, als Schriftsprache ist sehr stark. Und insofern befinden sich die Nicht-Standardsprachen in Deutschland oder sprachlichen Varietäten auf dem Rückzug hinein in die Familie, hinein in die Mündlichkeit. Und die Spielräume, diese Sprachen oder Sprachformen anzuwenden, werden zunehmend geringer.
Warum ist es Ihnen wichtig, Dialekt zu pflegen und auch das Plattdeutsche zu pflegen?
Ich würde nicht unbedingt vom Pflegen sprechen. Wir versuchen auszubauen. Wir versuchen, das Plattdeutsche fit zu machen für die Zukunft. Das heißt zum Beispiel für den Schulunterricht, dass wir nicht im 19. Jahrhundert die Geschichten spielen lassen, mit denen die Kinder konfrontiert werden, sondern dass die heute spielen und dass sie auch in der Stadt selbstverständlich spielen und so weiter. Wir machen hier bei Radio Bremen jeden Tag plattdeutsche Nachrichtensendung. Das ist kein Jux, das ist kein Misthaufen, Bauernhof, sondern das ist Weltpolitik auf Plattdeutsch. Das geht alles und das ist unser Bestreben. Das heißt, das Plattdeutsche fit zu machen für die Gegenwart und damit auch für die Zukunft.
Das ist toll, sowas. Wie viel Hörer hören Ihnen zu? Also haben Sie so einen Quotenüberblick, wie viele dann einschalten, weil die Weltnachrichten auf Plattdeutsch gebracht werden?
Eine Quote haben wir nicht, aber ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen einschalten und sich dann auch freuen. Und es gibt viele Rückmeldungen, in der Regel sehr positive Rückmeldungen, dass es überhaupt stattfindet, wird positiv wahrgenommen.
Sie sagen ja oft, Herr Golz, wir müssen uns einfach mal angucken, was wir überhaupt unter Deutsch verstehen. Wie definieren Sie Deutsch, die deutsche Sprache?
Ich glaube, da ist der Kollege besser. Der kommt vom Institut für deutsche Sprache. Vielleicht gebe ich einfach weiter.
Aber Ihnen ist es auch so wichtig, habe ich gelesen. Bevor wir an den Kollegen weitergehen, wie ist denn Ihre Definition?
Ja, natürlich müssen wir in dieser Gesellschaft Deutsch sprechen können. Mhm. Und genauso wie wir unsere Jugendlichen in Stand setzen müssen, Englisch zu sprechen, Deutsch ist die Basis aller politischen Teilhabe, die wir in Deutschland ermöglichen können. Und insofern ist Deutsch die Grundvoraussetzung für unser soziales Handeln in diesem Land. Dann aber wird es ja interessant. Wir können ja eben viel mehr in den einzelnen Regionen. Und darum geht es jetzt, dass wir sagen können, das eine, das können wir, das bringen jetzt mittlerweile auch alle mit. Das war ja vor einigen Jahrzehnten noch anders. Aber jetzt kommen die Dinge, die obendrauf kommen, die das i-Tüpfelchen darstellen und wo das soziale Leben erst richtig anfängt. Und das sind auch die Regional- und Minderheitensprachen und das sind auch die Mundarten.
Herr Plevin, ja, wie definiert das Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim, an dem Sie ja arbeiten, Deutsch?
Es gibt Dinge, die einen Kern haben, bei denen wir uns vollständig einig sind darüber, wo er ungefähr liegt und die an den Rändern unscharf werden. Sprachen gehören dazu. Das Deutsche ist die Summe aller deutschen Varietäten, also aller Dialekte des Deutschen, aller Sprachformen des Deutschen, die es gibt. Und Sie wissen intuitiv, was dazugehört. Und an den Rändern wird es vielleicht ein bisschen unscharf. Dass aber alle Dialekte eben zum Deutschen gehören, ist völlig unstrittig. Und für das Niederdeutsche, das ist das, was Herr Golz gerade schon angesprochen hat, ist die Sache deswegen interessant, weil wir aus sprachsystematischer Sicht, aus grammatischer Sicht, systemgrammatischer Sicht sagen können, das Niederdeutsche ist eine eigene Sprache, so ähnlich wie das Englische, das Niederländische, das Nordfriesische beispielsweise. Dass aber in der Wahrnehmung vieler Sprecherinnen und Sprecher die niederdeutschen Dialekte als Teile des gesamten deutschen LIA-Systems wahrgenommen werden. Und diesen Widerspruch im norddeutschen Raum, den können wir eigentlich nicht gut auflösen.
Mhm. Sie beschäftigen sich ja mit Sprache im öffentlichen Raum. Was bedeutet das in der Praxis?
Diese Formel bezeichnet, etwas salopp gesagt, diejenigen sprachlichen Fragen, die auch für Leute interessant sind, die keine Linguisten sind. Also diejenigen Themen, die die Menschen bewegen, die irgendwie mit Sprache zu tun haben. Öffentliche Sprachdebatten, Einstellungen zu Sprache, Einstellungen zu Dialekten, aber auch das sprachliche Wissen. Das heißt die Frage, wie viele Leute sprechen in Deutschland überhaupt welche Sprachen. Wir wissen darüber relativ wenig, weil die Zensuserhebungen, die wir haben, gewisse Lücken und methodische Probleme aufweisen. Das heißt, die Frage eigentlich eine Landkarte des Sprachverhaltens in Deutschland und vor allen Dingen eben der Meinungen und des Denkens über sprachliche Formen in Deutschland zu zeichnen. Das ist ungefähr die Aufgabe dieses Bereiches.
Das heißt also, Sie erforschen, was wo gesprochen wird. Und auch wenn man jetzt noch relativ wenig weiß, trotzdem die Frage, wissen Sie, ob überall in Deutschland immer auch noch Dialekt gesprochen wird oder gibt es Regionen, in denen das völlig in Vergessenheit geraten ist?
Ich würde es andersrum drehen. Wir wissen, dass überall in Deutschland Deutsch und standardnahe Formen des Deutschen, also eigentlich Hochdeutsch, gesprochen wird. Das kann man ziemlich sicher sagen und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zu der Situation, wie wir sie etwa noch im 19. Jahrhundert hatten, wo der Dialekt überall im deutschen Sprachgebiet die primäre Sprachform war. Also diejenige Form, in der man sozialisiert wurde, in der man aufwuchs, in der man sprechen gelernt hat. Und der Standard wurde sekundär erworben. Wir haben in Norddeutschland spätestens seit dem 17. Jahrhundert einen allmählichen Sprachwechsel von den niederdeutschen Dialekten hin zum Hochdeutschen. Und in vielen Gebieten Norddeutschlands ist das Hochdeutsche neben das Niederdeutsche getreten. In vielen Gebieten hat es das Niederdeutsche tatsächlich vollständig abgelöst. Das ist vor allen Dingen in weiten Teilen des südlichen Niedersachsens der Fall, auch in Brandenburg beispielsweise, auch in Nordrhein-Westfalen, wo ursprünglich auch Niederdeutsch gesprochen wurde. Und diese Dialekte existieren in unterschiedlichen Formen weiter fort. Im mittel- und süddeutschen Raum ist es so, dass es ja eine nahe strukturelle Verwandtschaft zwischen dem Dialekten, die dort gesprochen werden, und dem Standarddeutschen, dem Hochdeutschen gibt, sodass sie ein Kontinuum bilden können. Sie können also mehr oder weniger dialektal sprechen. Sie können sehr basisdialektal sprechen oder sie können sich sehr stark der Standardsprache annähern. Und dieser gewissermaßen untere Rand, also der Basisdialekt, die kleinen Ortsdialekte, die werden tatsächlich immer weniger weitergegeben. Regionale Sprachformen hingegen, also die Markierung regionaler Zugehörigkeit, die sehen wir weiterhin. Und das ist in Norddeutschland, wo wir eben uns sozusagen entscheiden müssen, ob wir Niederdeutsch sprechen oder Hochdeutsch sprechen, eben anders.
Möpkenbrot, Flönz oder Teichelmauke. Was wäre, wenn es diese Wörter nicht mehr gäbe? Würden uns mit ihnen auch die Gerichte aus Westfalen, dem Rheinland und der Oberlausitz abhanden kommen? Es gibt Kölsch, Rock, schwäbisches Mundartkabarett und etliche kleine Theater, die auf Platt spielen. Und deshalb sprechen wir heute bei Deutschlandfunk Kultur darüber, wie wir unsere Dialekte lebendig halten. Unsere Gäste: Reinhard Golz, Vorstandsvorsitzender des Instituts für Niederdeutsche Sprache in Bremen, und Albrecht Plevnia, Leiter des Programmbereichs Sprache im öffentlichen Raum am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim. Und am Telefon wartet Jochen Göhler-Jetschmann, ruft uns an aus Silz bei Hannover. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Das klingt gar nicht nach Seelze bei Hannover.
Nein, das ist auch richtig so. Und das ist auch der Grund meines Anrufs, weil ich seit nahezu 30 Jahren in einer sprachlichen Diaspora lebe, eben in einem kleinen Ort westlich von Hannover. Aber ich bin natürlich Berliner. Und ich freue mich sehr, dass auf dieses Thema eingegangen wird, erst recht als jemand, der eben schon lange in einer Umgebung wohnt, wo die eigene Sprache, der eigene Dialekt nicht gesprochen wird. Und ich freue mich immer sehr, wenn ich in meinem privaten Umfeld auf Leute treffe, bei denen ich sofort nach wenigen Worten merke, ey, das kenne ich, was der da redet. Und dann stellt man fest, ja, okay, man kommt entweder aus Berlin oder, was ich als ehemaliger Westberliner eben auch erstmal lernen musste, dass die Berliner Mundart also weit um Berlin herum auch gesprochen wird, zu meiner großen Freude.
Warum ist die Freude darüber groß, Herr Göhler? Warum finden Sie das schön, dass auch andere Berlinern?
Ja, also das ist für mich ein großer Teil der Identität. Mhm. Ja, diese Heimatverbundenheit macht sich sehr stark auch an dem gesprochenen Dialekt fest. Immer wenn ich mit Freunden oder Familienmitgliedern spreche, ne, in Berlin oder Telefon, dann switcht man sofort über in diesen Dialekt und ist irgendwo im Herzen, ja, ich sag mal, zu Hause. Ne? Mhm. Und deswegen ist der Dialekt für mich sehr, sehr wichtig. Also meine Frau, die kommt genauso wie ich eben auch, hat genauso lange in Berlin gelebt oder noch länger. Und zu Hause Berlinern wir, ohne wahrscheinlich es zu merken. Ja, das ist Teil meiner oder unserer Identität, die sich an diesem Dialekt auch sehr stark festmacht.
Das ist, glaube ich, die Erfahrung vieler Menschen, Herr Plevnia, dass man sich mit seinem Dialekt, mit seiner Mundart identifiziert und deshalb auch sofort da reinfällt, wenn man jetzt, was weiß ich was, aus der Eifel kommt und in Berlin lebt, aber man ruft dann zu Hause in der Eifel die Mutter an und schon, zack, ist man in diesem Eifler Platt drin. Also Identität ganz wichtig für unsere Sprache.
In der Tat, Sprache ist ein ganz wichtiger Identitätsanker. Das gilt ganz universell. Und es gehört ja zur sprachlichen Alltagserfahrung eigentlich so ziemlich aller Menschen im deutschen Sprachgebiet, dass wir wissen, dass es regionale Variationen gibt, dass sich Sprache im Raum unterscheidet und dass wir auch an der Sprache, die ein Gegenüber spricht, regionale Zuordnungen vornehmen können. Und dass Sprache eben Zugehörigkeit vermitteln kann, Vertrautheit vermitteln kann, Signale senden kann von Gruppenzugehörigkeit. Und das gilt natürlich eben nicht nur im sprachlichen Bereich, sondern das gilt für alle möglichen Bereiche. Jemand, der so ähnlich ist wie man selber, dem begegnet man erstmal mit einem gewissen Vertrauensvorschuss, mit einer gewissen Sympathie. Und man kann es eben relativ leicht festmachen an sprachlichen Formen. Und dann kann es natürlich auch sein, dass im Laufe des Gesprächs man feststellt, naja, der spricht zwar auch Berlinisch, so wie ich, aber irgendwie so ganz nett wie auf den ersten Blick finde ich ihn dann doch nicht.
Ja, das kann natürlich passieren. Woran liegt das, Herr Plevenia, dass zum Beispiel in Hannover gar kein Dialekt gesprochen wird oder er ist so versteckt, dass man es nie hört?
Also auch in Hannover gibt es natürlich, oder in der Region um Hannover, gibt es natürlich regionale Marker. Das heißt, die sind zwar insgesamt, also die Sprachform, die dort geläufig ist in der Alltagssprache, ist zwar insgesamt deutlich standardnäher, also näher an dem, was wir sozusagen Tagesschau-Deutsch nennen könnten, aber auch dort gibt es natürlich regionale Markierungen. Das sind deutlich kleinere, also weniger saliente, weniger auffällige Markierungen, aber Sie können das hören und Sie können sich auch dort gegenseitig erkennen. Der historische Grund ist das, was wir gerade schon angesprochen haben, eben der Sprachwechsel im norddeutschen Raum vom Niederdeutschen zum Hochdeutschen, wo eben tatsächlich die Norddeutschen, und zwar eben insbesondere eben in der norddeutschen Tiefebene, vielfach einfach ihre Sprache aufgegeben haben, gewissermaßen geopfert haben zugunsten des neuen Schriftstandards, der sich dann etablierte, und wo sie eine neue schriftnahe Aussprache gelernt haben und eben genau deswegen so schriftnah sprechen, wie sie das heute tun.
Herr Göhler-Jetschmann, gibt es Lieblingswörter auf Berlinerisch, die Sie ganz besonders gerne benutzen?
Lieblingswörter? Ne, ich möchte meine Großmutter zitieren. Die hat immer gesagt, wir sollen immer nicht Berlinern, weil Berlinerisch war immer so ein Zeichen niederen Standes. So, ja. Ne? Sie hat immer gesagt, oder wir haben immer gesagt, Ohren, Fleisch und Beine. Nein, mein Kind, so heißt das nicht, Augen, Fleisch und Beine. Ja, aber so Lieblingswörter, naja, also hier spricht man eben im Niedersächsischen, hier spricht man von Frikadelle. Das ist für mich natürlich eine Bulette. Und der Berliner ist hier der Pfannkuchen. Ne? Ja. Also da sind Lieblingswörter, weiß ich nicht, aber man ist dann so ein bisschen verwirrt. Ne? Also der Berliner, wenn die hier eben von dem Berliner reden, also diesen Fettgebäck, dann ist das für mich ein Pfannkuchen.
Ja, ne? Man kommt durcheinander.
Aber das ist ja auch schön. Aber man muss dann erklären.
Ne? Ja, und ich finde, das ist so schön, Herr Golz, weil es ja auch die Vielfalt zeigt. Wie sagt man denn bei Ihnen zu Frikadelle?
Hier sagt man auch Frikadelle. Und das ist aber, ich sehe das ganz genauso wie Sie. Also Vielfalt ist ein hohes Gut und die sollten wir uns auch bewahren. Wenn wir versuchen würden, jetzt alle wie die Tagesschausprecher zu klingen, dann würde uns vieles verloren gehen. Was wir ja eben gehört haben an den Ausführungen von Herrn Göhler-Jetschmann, an Wörtern, aber auch an einzelnen Lauten, hängt Erinnerung, hängt Erfahrung, hängen die Idee von Ideen von positiver Zuneigung. Und das ist doch etwas, was wir brauchen, auch für unser soziales Miteinander. Und insofern sind diese kleinen Zeichen, ob das nun ein Wort wie Jud ist oder so, nur mit dem J vorneweg, das reicht doch schon als positives Element, dass die kleinen Zeichen sind es, die wir brauchen, um uns zu verorten und auch uns sozial zu verorten. Nochmal zur Nähe von Hannover. Ursprünglich ist das ja niederdeutsches Sprachgebiet, aber wir wissen, dass seit Jahrzehnten in der Umgebung von Hannover und in der Stadt ganz besonders das Ostfälische so gut wie ausgestorben ist. Es gibt noch einige Reste in einigen Ortschaften, aber in der Stadt selbst ist das Plattdeutsche so gut wie ausgestorben. Es liegt auch daran, dass Hannover seit gut 200 Jahren für sich in Anspruch nimmt, das beste Hochdeutsch zu sprechen.
Ja.
Und auch das ist natürlich nur ein Mythos, auf den wir jetzt nicht besonders eingehen müssen. Aber wenn man mir erzählt, bei euch spricht man das beste Deutsch, dann ist es nachvollziehbar, dass die Menschen versuchen, diesem Ziel näher zu kommen. Ja.
Ich würde gerne noch ein bisschen dazulernen. Wie nennt man denn jetzt im Norden oder auf Plattdeutsch dieses Schmalzgebäck? Also die Berliner sagen Pfannkuchen, in Aachen sagt man Puffel. Was sagt man bei Ihnen?
Wir sagen Berliner. Tut mir leid. Tut mir leid, Herr Müller-Jetschmann. Das ist der Berliner.
Ich weiß ja, was Sie meinen, ja.
Wir danken Ihnen sehr für Ihren Anruf und für diesen schönen Einstieg in unsere gesprochene Heimat und zum Thema, wie halten wir unsere Dialekte lebendig, mit Reinhard Golz, dem Vorstandsvorsitzenden des Instituts für Niederdeutsche Sprache in Bremen, und mit Albrecht Plevnia, Leiter des Programmbereichs Sprache im öffentlichen Raum am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim. Und da haben Sie, Herr Plevnia, Studien durchgeführt zur Beliebtheit von Dialekten. Welches Ranking haben Sie dabei ermittelt?
Ja, wir haben mit dem gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung im Jahr 2017/18 eine Repräsentativumfrage durchgeführt, in der wir die Menschen in Deutschland gefragt haben, ob es Dialekte gibt, die sie sympathisch finden, ob es Dialekte gibt, die sie unsympathisch finden. Wichtig ist uns dabei tatsächlich das Frageformat. Wir haben offen gefragt. Gelegentlich gibt es auch solche Listen, die Sie in verschiedenen Publikationen finden, wo dann eben vorgegeben wird, eine Reihe von Dialekten vorgegeben wird, dann dürfen die Leute ankreuzen. Dann kriegen Sie natürlich leicht verschobene Antworten, Sie kriegen Echoformen. Dann wird die Leute dann ankreuzen, was da schon ist. Wir haben ganz offen gefragt und gesagt, gibt es Dialekte, die Sie sympathisch finden? Und die meisten Nennungen, die wir bekommen haben, beziehen sich irgendwie auf den norddeutschen Raum. Also niederdeutsche Dialekte, plattdeutsche Dialekte, irgendwas Norddeutsches. Allerdings mit sehr unterschiedlichen, auch sprachlichen Formaten. Und sehr knapp an zweiter Stelle liegt dann das Bayerische, das wiederum ziemlich einheitlich eben als bayerisch bezeichnet wird. Da gibt es eine sehr präzise Vorstellung darüber, über den Raum. Die Vorstellung stimmt übrigens nicht unbedingt mit den dialektologischen Gegebenheiten überein. Meistens wird tatsächlich auch das Bayerische mit dem Freistaat identifiziert. Im Freistaat Bayern selber wird ja eben neben Bayerisch auch Fränkisch und Schwäbisch gesprochen beispielsweise. Aber das sind so ungefähr die Muster. Und dann gibt es eine Reihe von weiteren prominenteren Dialekten, die genannt werden. Und bei den unsympathischen Dialekten, das ist tatsächlich auch eine Konstante, die wir sehen seit vielen Jahren über viele Umfragen hinweg, ist immer mit großem Abstand das Sächsische derjenige Dialekt, der als der unsympathischste genannt wird.
Woran liegt das? Also wovon ist das Image des Sächsischen geprägt?
Also es ist tatsächlich so, dass wir sagen können, es sind kulturelle Zuschreibungen. Es liegt nicht daran, dass wir objektive Kriterien dafür hätten, was einen Dialekt schön oder hässlich machen würde, sondern es sind Dinge, die wir gewissermaßen kulturell lernen. Vor 200 Jahren, also denken Sie an die Weimarer Klassik, da waren die Dialekte, die in diesem Raum Obersächsischen, also Thüringen, Sachsen gesprochen wurden, tatsächlich noch die gewissermaßen kulturelle Leitvarietät. Das hat sich dann eben in der Folge, in den Folgejahrhunderten vollständig gedreht. Und das Sächsische hat inzwischen diesen sehr schlechten Ruf. Es gibt eine Reihe von Kriterien, eine Reihe von Faktoren, die dabei eine Rolle gespielt haben. Sicherlich auch nicht zuletzt die Tatsache, dass vielfach der sächsische Dialekt mit der Sprechweise der DDR-Nomenklatura in Verbindung gebracht wurde.
Walter Ulbricht?
Ja, was einerseits natürlich auch, dass sie an Personen gebunden ist, andererseits auch daran liegt, dass das Sächsische oder Sächsisch-Thüringische eben der einzige Dialekt ist, der eindeutig der DDR zugeordnet werden kann. Die Dialekte, die im Norden der DDR gesprochen wurden, also jetzt gesprochen werden in Mecklenburg, in Vorpommern, niederdeutsche Dialekte oder eben die Sprachform dort, die als regionale Alltagssprache gesprochen werden, sind denjenigen Formen, die eben im westlichen Teil Norddeutschlands gesprochen werden, so ähnlich, dass sie nicht eindeutig identifizierbar sind. Und wenn Sie im Kabarett oder so etwas einen DDR-Grenzer darstellen wollen, dann müssen Sie den Sächsisch sprechen lassen, um ihn eindeutig als DDR-Grenzer zu identifizieren. Und solche Dinge verstärken sich natürlich.
Sebastian Kühn ruft uns an aus Eichwalde. Schönen guten Morgen, Herr Kühn.
Hallo, guten Morgen. Meine Frau und ich, wir kommen so aus verschiedenen Teilen der Republik. Ich bin zum Beispiel im tiefsten Osterzgebirge aufgewachsen, habe dann ein paar Jahre in der Ostoberpfalz verbracht und jetzt wohnen wir in Brandenburg. Und jetzt kam ich immer so ein Dilemma als junger Mensch mit Wörtern, wie zum Beispiel, wenn Menschen Einzigste falsch aussprechen, war das für mich im Erzgebirge normal, dass das Einzigste hieß. Das ist das Einzigste, was du ja machen musst. Und Einzige und Einzigste, diesen Unterschied, wie es richtig gesprochen wird, habe ich erst in Bayern gelernt, auf eine sehr grobe Art und Weise.
Nämlich so. Wie? Was haben die Bayern mit Ihnen gemacht, damit Sie es lernen?
Selbst sprech mal Ossisch zum Beispiel. Ich musste dann immer Ossisch sprechen. Und dann wurde eben dieser osterzgebirgische Dialekt von mir verlangt, den ich aber irgendwann nicht mehr auf Knopfdruck konnte. Ja. Und ich möchte noch ein Beispiel geben. Im Erzgebirge, wenn zum Beispiel man einen Lolli geklaut hat oder Gummibärchen, dann hieß das Mausen. Der Kleine hat wieder gemaust, den müssen wir mal zur Mutti bringen, zum Beispiel. Und in der Oberpfalz hieß Mausen menschliche Kopulation. Also es war was völlig Unterschiedliches. Wenn ich dann als Jugendlicher gesagt habe, ich tue aber nicht Mausen, dann dachten die immer, ich habe jetzt vielleicht Geschlechtsverkehr mit jemandem. Das war super interessant. Und
jetzt
bleiben so diese Oberpfalz, zum Beispiel die Charakteristik war immer, Erzgebirgisch wurde immer als unsympathisch, wie wir schon gehört haben, gestimmt, oder als dümmlich.
Ja.
Mir wurde zum Beispiel, ein Beispiel, es gibt so Beispiele für hoch, runter, links, rechts. Das war in Sachsen zum Beispiel Runner, Nüber, Hüber, Nüber. Und in der Oberpfalz war das immer Firi und die Hinti, und das war super kompliziert. Und das hat bei mir irgendwie so einen komischen Mix ausgelöst. Und jetzt, seitdem wir in Brandenburg wohnen, ändert sich das. Also jetzt wird so ein langsames Hochdeutsch draus. Und ich als alter Erzgebirgler empfinde zum Beispiel Brandenburgerisch oder Berlinerisch eher als unhöflich und unfreundlich und nicht als Dialekt.
Ja. Wie ist das denn mit dem Erzgebirglerischen? Ist das was anderes als Sächsisch?
Das ist unterschiedlich. Es ist, wenn Sie zum Beispiel von in Annaberg mit jemandem sprechen, ist das schon wieder ein bisschen anders, als wenn Sie jemanden in Dresden sprechen. Also das Sächsisch an sich ist nicht schwer, aber regional, gerade alles an der tschechischen Grenze und auch so an diese alten böhmischen Dörfer zum Beispiel, wo man ja in Oberwiesenthal auch in der Nähe wohnt, da ist das manchmal so verquer gesprochen, dass man es einfach gar nicht mehr versteht.
Also
man muss damit aufwachsen.
Ja. Ich vermute mal, Herr Kühn, gerade wenn man damit aufwächst, ist es ja auch so, dass dann für Sie das Sächsische ganz vorne rangiert. Also wir haben ja eben über die Beliebtheit von Dialekten gesprochen. Für viele ist Sächsisch hinten, aber für Sie ist es wahrscheinlich weit vorne.
War so selbstverständlich. Ja, es ist ganz weit vorne. Und ich muss nicht lachen, wenn ich jemanden Sächsisch reden höre. Also ich kann mich darüber nicht belustigen, weil ich kann es absolut nachvollziehen. Ja, das ist super interessant. Also gerade Ostoberpfalz, das sind ja die Krantler, da würde ich vielleicht noch einen Witz erzählen. So ist, wie kriegt man einen Oberpfälzer zum Bellen? Und sagt man, da drüben gibt es Freibier. Und dann sagt der Oberpfälzer, wow, wow, wow. Das ist so, dieses Wo von der Oberpfalz klingt eher wie ein Bellen. Das ist solche so charakteristische Eigenschaften. Und aber dieser Extremfall vom Erzgebirge nach Ostbayern zu ziehen, das gibt einem sprachlich eine ganz schöne Menge Verständnis mit, ja.
Ja. Ich finde sowas extrem lustig, Herr Golz. Sie sind da ein bisschen zurückhaltender. Sie sagen, wir müssen schon darauf achten, dass diese Dialekte, die Mundarten aus der Jux-Ecke herauskommen. Warum?
Ja, solange die Sprecher selbst den Jux mittragen, und Herr Kühn hat das ja eben mit Anstand und Würde
großartig,
dargestellt, habe ich damit überhaupt kein Problem. Schwierig wird es dann, wenn Sächsisch zum Beispiel nur eingesetzt wird, um über bestimmte Personen, eben war schon vom Grenzer die Rede, an der alten DDR-Grenze, wenn wir nur über solche Konstellationen reden und wenn wir dann über Figuren reden, die irgendetwas Belustigendes an sich haben. Und beim Plattdeutschen sehen wir diese Gefahr als sehr groß an. Der Druck der Unterhaltungstheater ist sehr groß. Also Plattdeutsch spielt sich ab auf dem Misthaufen, und wenn Sie keine Gummistiefel anhaben, dann sprechen Sie nicht die richtige Sprache. Die modernste Frau, die unterwegs ist, muss eine Kittelschürze anhaben, sonst passt sie gar nicht auf die Bühne. Also das sind ja Bilder, die spätestens in den 50er oder 60er Jahren schon überholt waren. Und da müssen wir aufpassen, dass wir neben unserem Standarddeutsch, das ja auch eine Vielfalt von Stilebenen hat, dass wir neben diesen standardsprachlichen Stilebenen uns auch die Stilebenen der regionalen Varietäten erhalten. Und ich finde darin nicht ein großer Wert. Sonst wird Sprache im Austausch langweilig. Wir brauchen aber gleichzeitig für den Spracherwerb, und ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter, wenn wir Kindern die Sprachformen der Region nahebringen wollen, wir brauchen eine Art von Standard. Als ich Englisch gelernt habe, Seinerzeit hieß es, glaube ich, noch Oxford-Englisch oder Queens-Englisch oder irgend sowas Schönes. Also irgendein Englisch, das in der Nähe von London gesprochen wird. Mhm. Ich habe dann später mal ein Jahr im Nordosten Englands verbracht, in der Nähe von Newcastle. Und da war es so, da sprachen die Menschen ganz anders. Und die haben damit überhaupt kein Problem gehabt. Das war für die völlig richtig und völlig in Ordnung, dass sie Butter essen und mit dem Bus fahren und nicht Butter und im Bass. Alles in Ordnung. Da hatte ich den Eindruck, die Menschen wissen, dass sie eben nicht Standard-Englisch sprechen, mhm, und sind froh, dass sie das können. Und diese Selbstverständlichkeit, die fehlt mir manchmal so ein bisschen bei uns. Und wir müssen nicht alle Standardsprache lernen und gleichzeitig die regionalen Formen vergessen. Wir müssen Standardsprache lernen, aber das andere mitnehmen.
Herr Kühn, wie schön, dass Sie noch Sächsisch können. Vielen Dank dafür. Ja. Ich glaube, das hat viele, viele Ohren erwärmt. Und ich danke Ihnen für diesen Anruf aus Eichwalde. Gesprochene Heimat ist unser Thema. Und die 0800 22 54 22 54 hat Bernd Bielmeier aus Stuttgart gewählt. Guten Morgen, Herr Bielmeier.
Guten Morgen, Stuttgart.
Ja. Geht schon schön los. Ich liebe dieses Schwäbisch.
Ja, also sagen wir mal, ich habe in Lüneburg gearbeitet und in Berlin studiert, an der TU. Mhm. Und ich habe mich zwar dann schon ab und zu bemüht, sagen wir mal, mehr Schriftdeutsch zu sprechen, aber zu höherer Zeit ist das bei mir gar nicht möglich gewesen. Und dann habe ich es irgendwann mal aufgegeben. Also sagen wir, nicht versucht, gerade das Bayerische Schwäbisch zu sprechen, aber einfach mehr, mich versucht, ein bisschen mehr Richtung Schriftdeutsch zu bewegen. Aber wenn zum Beispiel mein Vater, also wenn wir mal zu Hause besucht hatten und mein Vater hat versucht, Hochdeutsch zu sprechen, ich hätte ihm schon jedes Mal gesagt, Vati, lass es bleiben.
Warum? Warum sollte der Vati kein Hochdeutsch sprechen?
Nee, weil das ein unmöglich gestelltes klingt oder Klang. Mhm. Also wie sozusagen das Honoration Schwäbisch da. Und und dann habe ich eine Nichte, also wir sind ja alle hier in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen. Also wenn die mit einem spricht, das klingt immer so ein bisschen so abgehoben, ein bisschen arrogant. Also wenn die so versucht, ein bisschen mehr Schriftdeutsch zu sprechen. Mhm. Also ich sage bewusst nicht Hochdeutsch, sondern Schriftdeutsch.
Das ist ja, finde ich, Herr Plevenia und Herr Golz, gerade beim Schwäbischen so, dass das so eine warme Sprache ist, also die haben ja immer dieses Lö, Herr Bielmeier, Sie haben ja immer dieses Lö am Ende, dieses Besserle, weiß ich nicht. Und man hat immer das Gefühl, ach, das ist so niedlich. Und das ist natürlich alles gar nicht so niedlich. Ich frage mich, was passiert mit der Sprache, wenn es keinen Dialekt mehr gibt? Also wird sie dann auch ärmer an Wärme? Könnte man das so sagen, Herr Plevenia?
Na, das waren ja zwei verschiedene Dinge. Vielleicht erstmal zu dem ersten Punkt, zu der Frage des Niedlichen. Das ist natürlich eine Außenwahrnehmung, die auch sich im Prinzip auf alle Varietäten, also auf alle Dialekte beziehen kann. Wir haben übrigens in unseren Sympathie-Rankings fürs Schwäbische tatsächlich einerseits sehr positive Werte, also gut 15%, die uns sagen, ja, finde ich sympathisch, aber andererseits auch tatsächlich negative Meldungen, so ungefähr 10%, die das Schwäbische bei den unsympathischen Dialekten nennen. Das hängt damit zusammen, dass es ein sehr, sehr markanter, sehr auffälliger Dialekt ist, der auch eine gewisse Prominenz, also eine überregionale Prominenz hat. Also man hört Sprecherinnen und Sprecher des Schwäbischen, man begegnet ihnen gelegentlich und man hat dann die Möglichkeit, eine Meinung dazu zu bilden. Für die Sprecherinnen und Sprecher selber ist das natürlich ihre ganz normale Sprachform und das hat eben viel mit Vertrautheit und Fremdheit zu tun. Und die Standardsprache, das Schriftdeutsche, wird dann, wenn sie eben in einem sehr dialektalen Kontext sozialisiert worden sind, tatsächlich als fremd wahrgenommen, als distanzsprachliche Form. Und mit diesen distanzsprachlichen Formen werden eben alle diejenigen Dinge verbunden, auch als Stereotype verknüpft, die eben auch mit emotionaler Distanz und so weiter zu tun haben. Wenn Sie sich jetzt langfristig vorstellen, dass Sie ein sprachliches Diasystem haben, in dem die Dialekte keine große Rolle mehr spielen, wie sie es beispielsweise eben in weiten Teilen Norddeutschlands ja haben. Das heißt, wo sie eigentlich einen Dialekt, weitgehend dialektfreien Raum haben, haben sie natürlich trotzdem die Möglichkeit, über Sprache Emotionalität zu transportieren, haben sie natürlich trotzdem die Möglichkeit, über Sprache, sprachliche Formen, Vertrautheit zu signalisieren, Zugehörigkeit zu signalisieren. Das heißt sozusagen abstrakt ist es kein Problem. Es ist eben nur immer dann ein Problem, wenn es tatsächlich konkret Personen betrifft.
Mhm. Herr Bielmeier, Herr Kühn hat eben angerufen aus dem Erzgebirge und hat uns erzählt, dass er gelegentlich so als ein bisschen hinterwäldlerisch wahrgenommen wurde, weil er Dialekt gesprochen hat. Passiert Ihnen das auch gelegentlich oder ist Ihnen das gelegentlich passiert, wenn Sie geschwäbelt haben?
Ja, ich bin gerade am Überlegen, aber vielleicht habe ich das nicht so wahrgenommen.
Ja. Wie kommt das, Herr Golz? Also wer Mundart spricht, wird manchmal als hinterwäldlerisch abqualifiziert. Woran liegt sowas? Naja, ich glaube, das ist bei den Plattdeutschen weniger.
Na, das gilt für die Plattdeutschen auch. Also in dem Ort, aus dem ich komme, da war es in den 1960er Jahren noch so, dass die Menschen mit dem Schiff in die Innenstadt von Hamburg fahren mussten. Und da war es so, dass die sich auf dem Schiff verständigt haben, ab jetzt sprechen wir nur noch Hochdeutsch, so gut wie sie es konnten. Und vorher haben sie nur Plattdeutsch geredet. Das Prestige des Hochdeutschen ist wesentlich höher, jedenfalls traditionellerweise, als das Prestige des Niederdeutschen. Und ich frage aber andersherum, warum sollte sich Herr Bielmeier sprachlich umstellen? Solange wir ihn alle verstehen und solange er nicht den Eindruck hat, dass er sozial irgendwie diskriminiert wird, gibt es doch überhaupt keinen Anlass, dass er seine Sprache ändern sollte. Ich finde, da tritt wirklich das ein, was wir so sprachliches Selbstbewusstsein nennen können. Da sollten wir in den Regionen stärker zu dem stehen, was in der Region üblich ist und zu Hause ist und auch als richtig erkannt wird.
Und die Reaktionen auf Sie, Herr Bielmeier, fallen auch positiv aus?
Das kann man schon sagen, ja. Also bei uns im Schwäbischen hat man natürlich auch Schwierigkeiten, wenn zum Beispiel jemand von der Albrau runterkommt. Also wo wir selbst in Stuttgart hier Schwierigkeiten haben, die Personen zu verstehen.
Das geht einem ganz oft in Bayern so, finde ich. Da versteht man gar nichts mehr. Das ist wirklich dann die totale Fremdsprache. Herr Bielmeier, es war toll, dass Sie angerufen haben. Vielen Dank auch für Ihre Kostprobe. Wir sind der Überzeugung, dass die niederdeutsche Sprache nur dann eine Zukunft hat, wenn sie aus der Jux-Ecke herauskommt, sagt Reinhard Golz, Vorstandsvorsitzender des Instituts für niederdeutsche Sprache in Bremen und heute unser Gast bei Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit Albrecht Plevnia, dem Leiter des Programmbereichs Sprache im öffentlichen Raum am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Denn wir reden über gesprochene Heimat und freuen uns über Ihre Beiträge unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Herr Golz, über die Jux-Ecke haben wir vorhin gesprochen. Wie sind Sie überhaupt zum Platt gekommen? Warum beschäftigen Sie sich damit?
Ich muss vorweg sagen, dass ich Plattdeutsch nicht mit der Muttermilch aufgenommen habe. Meine Eltern sind Flüchtlinge gewesen, die es nach dem letzten Krieg nach Hamburg verschlagen hat. Und da bin ich auf der Elbinsel Finkenwerder aufgewachsen, bin dort zur Schule gegangen und habe dann angefangen, in Hamburg zu studieren und Deutsch zu studieren. Und da gab es einen Fachbereich innerhalb des Deutschprogramms, der sich mit Niederdeutsch beschäftigte. Und da bin ich hängen geblieben, so wie man an Dingen hängen bleibt, die einem Freude machen und wo man sich mit Dingen beschäftigen kann, die neu sind und gleichzeitig vertraut sind. Und ich hatte es dann mit einem Professor dort zu tun, der gesagt hat, du kommst von Finkenwerder, du besuchst die Fischer und machst dort Aufnahmen, weil wir ganz wenig wissen über diese Menschen, was sie sprechen, was sie arbeiten, wie die Dinge heißen, mit denen die sich beschäftigen. Diesen Fachbereich innerhalb der Germanistik nennt man dann Fachsprachenforschung, also wie sprechen die Menschen in ihrem Beruf. Und ich bin dann zu älteren Fischern gegangen, habe Tonaufnahmen gemacht, Interviews gemacht mit denen und bin dann irgendwann auch mit zur See gefahren. Und auf diese Art und Weise bin ich in dieses Leben dieser Menschen hineingekommen und musste auf diese Weise, ohne dass ich es nun mit Gewalt wollte, selbstverständlich Plattdeutsch lernen. Und das ist eigentlich auch der einfachste Weg, in die Sprache hineinzukommen, über ganz normale alltägliche Situationen. Und ich bin dann irgendwie da hängen geblieben.
Wie ging es denn Ihrem Magen auf dem Schiff? War es stabil oder seekrank?
Stabil seekrank. Ja, das ist, darüber kann ich heute nicht mehr lachen. Wir haben über Jux gesprochen. Wir waren 12 Tage auf See und ich war 10 Tage schwer seekrank. Oh, also Gott. Das ist, ich hätte fast gesagt, die schlimmste Zeit meines Lebens gewesen. Aber es ist längst vorbei. Und
dies im Dienste der Forschung?
Unbedingt, ja.
Und daraus ist ja auch, und das ist ja auch wieder wunderbar, ein niederdeutsches Schimpfwörterbuch geworden.
Ja, wenn wir über Emotionen sprechen, dann ist das ein Bereich, der gerne auch dem Niederdeutschen, aber auch den anderen nicht standardsprachlichen Formen zugeschrieben wird. Also Schimpfen auf Bayerisch oder Schimpfen auf Schwäbisch oder Schimpfen auf Sächsisch geht sicherlich besser als Schimpfen, wenn ich jetzt den Kollegen Plevn hier ausschimpfen sollte. Also da fällt uns im Plattdeutschen schon sehr, sehr viel ein und Emotion spielt eine große Rolle und deswegen... Ja, Schimpfwörter unbedingt.
Und die haben Sie auch von den Fischern unter anderem gelernt?
Unter anderem. Ich habe auch andere Leute befragt. Ich habe auch in die Wörterbücher geguckt. Aber ich habe hauptsächlich Menschen befragt. Denn darum geht es ja, dass man den aktuellen Wortschatz aufnimmt, dass man das registriert, was tatsächlich verwendet wird im Alltagsleben.
Gibt es ein Schimpfwort, das Ihnen besonders gut gefällt?
Nein, ich schimpfe im Rundfunk grundsätzlich nicht.
Sie hätten ja jetzt ein niedliches niederdeutsches Schimpfwort. Überlegen Sie nochmal. Ich frage Sie am Schluss der Sendung nochmal. Es kann ja ein ganz schönes sein. Es gibt doch bestimmt ganz sympathische niederdeutsche Schimpfwörter. Vielleicht fragen wir aber auch Carla Fehles. Sie ruft uns an aus Hamburg. Guten Morgen.
Ja, moin.
Frau Fehles, guten Morgen.
Moin, ich bin aus Hamburg. Ich bin Feli. Das ist mein Künstlername. Und ich bin nicht aufgewachsen in Hamburg, also ich bin nicht in Hamburg aufgewachsen, aber da sagte vorhin, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer es war, der sagte so, wenn einem was Neues begegnet, das gleichzeitig vertraut ist. Mhm. So ging es mir mit dem Plattdeutschen. Ich bin nämlich, habe mir so ein Plattdeutsch zusammengesucht und gelernt, ich wurde angeregt dadurch, durch Helmut Debus zum Beispiel, durch Gedichte von Klaus Groth. Ich habe Geschichten gelesen von Rudolf Kienau. Und ich bin auch in Finkswader West und bin in Lerche West. Da war ich ein paar Jahre lang sogar Lehrerin. Aha. Und habe mir also so ein Plattdeutsch zusammengesucht, das dann ich auch abgesegnet bekam von einer Ostfriesin, Frau Heger, Annie Heger, und von Gesche Gleustein, die ist in der emsländischen Kulturlandschaft zugange. Und ich bin Musikerin und schreibe auf Hochdeutsch und auf Plattdeutsch und das ist mein Hartensprach.
Aber und, woher kommen Sie ursprünglich, Frau Fehles?
Ich bin aufgewachsen in den Lütches Dörp, in den Norberschap von Köln. Also ich kann noch Kölsch, wenn Sie das wollen.
Das ist ja großartig. Das heißt, Sie können unterschiedliche Dialekte auch noch mischen.
Ja, und ja kann ich, wenn ich darf.
Und da Sie Liedermacherin sind, mischen Sie dann auch die Dialekte beim Liedermachen? Also wenn Sie auf der Bühne stehen,
gibt's dann... Das ist überhaupt eine grandiose Idee. Das habe ich überhaupt noch nicht gemacht. Vielen Dank. Das kommt in Angriff.
Wir sitzen im Publikum. Reinhard Golz, Albrecht Plevnia und ich. Das können wir Ihnen jetzt schon mal zusichern.
Das will ich doch mal hoffen.
Frau Fehles, kürzlich war Dörte Hansen bei uns im Gespräch. Die ist ja nur Nordfriesin. Deren Buch Mittagsstunde ist verfilmt worden. Und jetzt gibt es zwei Fassungen. Im Kino läuft eine hochdeutsche und eine plattdeutsche.
Ja, habe ich gehört.
Meine Kollegin Susanne Führer hat dann Dörte Hansen gefragt, was eigentlich die deutsche Sprache ohne Plattdeutsch wäre. Und das hören wir uns zusammen mal an.
Ja, das ist ein großes Verstummen. Ein ganzes Register geht da verloren. Was diese kleinen Sprachen können, ist ja Nähe herstellen. Also wenn ich mit jemandem Plattdeutsch spreche, dann weiß ich schon viele Dinge über diese Person, dass sie wahrscheinlich nicht in der Stadt aufgewachsen ist, dass sie vielleicht eher keine Eltern hatten, die jetzt Atomphysiker und Chirurgen waren, sondern wahrscheinlich eher Landwirte oder Mechaniker und so weiter. Also diese kleinen Sprachen schaffen sowas wie, was sehr vertraut ist und sie können Dinge ausdrücken. Ich habe bis heute in meiner plattdeutschen Muttersprache Wörter, für die ich manchmal, Wörtersuche im Hochdeutschen und nicht habe. Also da geht eine große Vielfalt verloren. Gleichzeitig gehöre ich nicht zu den Leuten, die sagen, wir müssen jetzt Sprache planen und wir müssen das jetzt in den Schulen irgendwie versuchen, das Plattdeutsche wieder zu beleben. Ich glaube nicht daran, dass das funktioniert. Entweder man spricht es oder man lässt es.
Frau Fehles, wie war es bei Ihnen? Sie haben ja gerade erzählt, dass Sie Lehrerin sind. Haben Sie in der Schule den Kindern...
Lange vorbei. Ich bin pensioniert vor vielen Jahren.
Haben Sie mit den Kindern Plattdeutsch gesprochen?
Ja, wir haben Lüttbitten Plattdeutsch in Grundschulmarkt und dann haben wir Riemels gesagt und wir haben Lädesung und wir haben auch ein paar Geschichten gelesen. Ja, ich habe das probiert, so ein bisschen zu integrieren. Richtig in den Alltag ging das nicht, ehrlich gesagt. Das war nicht möglich. Aber wenn ich jetzt eben mit jüngeren Leuten spreche, und ich habe sehr viele junge Leute oft im Publikum, dann versuche ich ihnen das ans Herz zu legen, dass es eben, weil viele mir sagen, ich kann noch Plattdeutsch verstehen, meine Eltern, Großeltern haben das gesprochen, aber dann wurde mir eben gesagt, nee, du musst so Hochdeutsch reden. Das war halt in den 60ern so, oder ja, 60ern, 50ern, 60ern, 70ern. Dass das einfach, was auch schon mehrfach jetzt anklang, das hat einen anderen Bereich, da sind andere Menschen, die damit aufgewachsen sind. Und ich weiß nicht, wie man das zurückimplementieren könnte. Ich glaube auch, wie Dörte Hansen, das geht nicht mit einem festen Lehrplan. Ich fürchte, das funktioniert nicht. Sondern nur so im tatsächlichen Austausch. Also wenn ich, als ich zum Beispiel in Oldenburg letztlich war beim Plattdeutsch, Platt Art Festival, da habe ich eben einfach versucht, im normalen Umgang mit den anderen Plattdeutsch zu reden, was mir, wie Sie jetzt ahnen schon, nicht ganz leicht fällt, weil ich ja nicht so aufgewachsen bin. Aber dann wurde mir gesagt, das ist ganz egal, und wenn du Fehler machst, das ist völlig wurscht, wir finden es gut, dass du sprichst.
Schön.
Und alles andere ist wurscht.
Herr Golz, der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der spricht ja oft in schwäbischer Mundart, was ja relativ ungewöhnlich ist für einen Politiker, es sei denn, er kommt aus Bayern. Und Kretschmann hat vor 4 Jahren eine Initiative zur Förderung der Schwäbischen in Schulen gestartet. Und Sie selber geben ja auch Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer. Welche Inhalte werden da vermittelt?
Es werden die Annäherung an das Plattdeutsche leichter gemacht. Mhm. Für viele Kinder besteht in der aktuellen Lebenswirklichkeit überhaupt bestehen keine Übergänge zum Plattdeutschen. Und ich finde schon, dass man den Kindern aufzeigen kann, du kannst sagen, heute regnet es, oder du kannst sagen, von durch fängt das an zu regen. Also das ist eine Vielfalt, das sind Möglichkeiten, sprachlich sich auszudrücken. Und das sind Formen, die hier traditionellerweise üblich sind. Und warum sollten wir die über Bord kippen? Das ist auch vielleicht ein bisschen konservativ, ein bisschen festhaltend. Aber es ist ja nichts Schlimmes, wenn man an Dingen festhält, die sich über Jahrhunderte bewährt haben.
Absolut.
Also ich bin übrigens sehr dafür, dass man Plattdeutsch in die Schulen bringt. Unsere Umfrage aus dem Jahr 2016, von der wir ganz am Anfang der Sendung sprachen, hat ja auch ergeben, unter anderem, dass das Vertrauen darin, dass die Sprache über die Familien weitergegeben wird, sehr, sehr gering ist mittlerweile. Die Erfahrung sagt den Menschen, dass die Sprache Plattdeutsch nicht mehr über die Familien weitergegeben wird oder nur noch zu einem sehr, sehr, sehr geringen Anteil. Und dann müssen wir uns eben überlegen, wenn wir denn die Sprache stärken wollen, auf welche Weise wir das tun. Natürlich kann nicht die ganze Last auf den Schulen liegen, aber es gibt Wettbewerbe zum Beispiel für plattdeutsche Musik. Wir hatten jetzt einen Wettbewerb für plattdeutsche Filme für junge Leute. Also da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, dass junge Menschen sich ausdrücken. Und da geht es eben auch nicht darum, soziale Muster, wie wir das eben von Frau Hansen gehört haben, zu bedienen, sondern da ist die gesamte Gesellschaft angesprochen. Da wird kein Unterschied gemacht zwischen alt und jung Herkunft russisch oder iranisch, sondern da geht es darum, hat ein Mensch Freude daran, eine weitere Sprache zu lernen? Und das kann sehr wohl in den Schulen stattfinden und findet auch statt.
In Mecklenburg-Vorpommern gibt es Abitur auf Platt. Also man hat die Möglichkeit, sein Abitur auf Platt zu machen. Mich würde noch interessieren, Herr Golz, wie versuchen Sie, sich an der Lebenswelt der Kinder zu orientieren? Also Sie haben gerade schon gesagt, die können ja sagen, es regnet, das können Sie auf Deutsch sagen oder auf Platt. Wie kommen Sie an Kinder ran, damit das eben nicht wieder so, die Kuh ist auf dem Dorf und jetzt machen wir mal hier Friesisch so wie früher?
Also wir haben im laufenden Schuljahr Lehrmaterial entwickelt für die Sekundarstufe 2, das heißt Sekundarstufe 1, das heißt Schülerinnen und Schüler der 7., 8. Klasse. Da geht es um Klimawandel. Und beim Wort Klimawandel haben wir uns zum Beispiel überlegt, wie übersetzt man das? Und wir haben dann versucht, die Emotionalität, die im Plattdeutschen stärker vorhanden ist als im Hochdeutschen, mitzunehmen. Und dann steht dort auf der Lernkarte Klimawandel in klein und groß drüber die Klimaschandol, also der Skandal. Das heißt, da werde ich auch emotional angesprochen und dann werden alle Elemente des Wetters und die Dinge, die dort zu erwähnen sind, auf Niederdeutsch abgehandelt. Ja. Und ich sage nochmal, das ist wie für viele Kinder wie eine zweite, dritte Fremdsprache und es funktioniert.
Frau Fehles, wir danken Ihnen sehr für Ihren Anruf aus Hamburg, freuen uns auf das kölsch-friesische Konzert.
Ja, ich nehme auch.
Gut, Entschuldigung, jetzt habe ich gedrückt, weil ich Robert Wild noch mit reinnehmen wollte aus Baunach. Guten Morgen, Herr Wild. Entschuldigung,
schönen
Frau Fehles.
Guten Morgen.
Grüß Sie.
Ja, ich bin aus nördlichen Franken, wie man vielleicht ein bisschen an meinem Idiom hört, also in der Gegend von Bamberg.
Ja.
Und gerade das Thema Musik ist für mich auch ein sehr wichtiges. Ich bin aktiver Musiker auch. Und was man merkt grundsätzlich, Dialekt wird ja oft ja auch mit, sag ich mal, Volksmusik verbunden. Und eher etwas sozusagen, gerade bei uns in dem Großraum Bayern, Franken. Und da finde ich es aber sehr gut, dass es eben seit einigen Jahren hier auch junge Bands gibt, die eben die Volksmusik sowohl, sage ich mal, im fränkischen Dialekt modernisieren, wie zum Beispiel Boxgalopp, wo eben so diese Weltmusikeinflüsse wie aus dem Balkan und Ähnliches damit reinspielen, als auch natürlich dann mit so Themen wie Hip-Hop und Rap. Mhm. Ne? Kellerkommando, die machen jedes Jahr machen die Festival bei uns auf den Bierkellern, also in den großen Biergärten. Und da ist rammelvoll und da ist sehr viel junges und altes Publikum und freut sich einfach dann. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass eben der Dialekt nicht nur sozusagen mit der rückwärtsgewandten Seite gesehen wird, sondern einfach auch die Zukunft gezeigt wird. Dass Dialekt genauso auch Zukunft hat in der Sprache. Ich bin 64 geboren. In den 70er Jahren, wie ich in die Schule gekommen bin, wurde viel Wert darauf gelegt, Hochdeutsch zu sprechen. Mhm. Das heißt also, die ganzen sehr starken Dialektsprecher aus den kleinen Dörfern in den Haßbergen bei uns, die wurden dann gezwungen, im Gymnasium insbesondere, natürlich dann ein Hochdeutsch zu sprechen. Und da ist, glaube ich, damals auch viel insgesamt in der Kultur verloren gegangen.
Ja. Herr Plevnia, Sie sagen ja, wer zwischen Dialekt und Hochdeutsch wechseln kann, der ist im Vorteil. Das geht ja auch in die Richtung von Herrn Wild, dass er sagt, also es gibt so viel Positives zu erzählen, es ist eben nicht rückwärtsgewandt, sondern wir müssen es mit einbringen in die aktuelle Zeit. Welchen Vorteil hat das denn, zwischen Dialekt und Hochdeutsch wechseln zu können?
Generell sortieren Sie ja Ihre Welt in verschiedene Lebensbereiche, in verschiedene Domänen. Und es hat natürlich viel für sich, wenn Sie für die einzelnen Lebensbereiche, in denen Sie sich bewegen, bestimmte Sprachformen zur Verfügung haben, mit denen Sie gewissermaßen diese Räume markieren können. Also wenn Sie direkt darauf zugreifen können, indem Sie eine bestimmte Sprachform wählen und Ihrem Gegenüber signalisieren, welchen Bereich Sie sich bewegen. Wir haben das Problem bei den beim Ausbau etwa der kleinen regionalen Minderheitensprachen. Fürs Niederdeutsche haben wir es angesprochen, dass wir bestimmte Fachwortschätze einfach nicht haben. Dass es bestimmte Sachkontexte gibt. Klimawandel ist vielleicht ein Beispiel, aber Sie können das auch auf weite Bereiche der Wissenschaft anwenden, bei denen der Wortschatz einfach nicht zur Verfügung steht. Und das Umgekehrte, das ist ja in dem Zitat von Dörte Hansen auch deutlich geworden, gibt es natürlich auch, dass Sie für die Nähesprache in standardsprachlichen Registern eben kein Vokabular zur Verfügung haben. Mhm. Letztlich ist es nichts anderes als eine Auffächerung der sprachlichen Möglichkeiten, eine Anpassung der sprachlichen Möglichkeiten an das, was ihre verschiedenen Lebensbereiche erforderlich machen. Und auch da ist es so, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass wir auch weite Teile in Deutschland haben, in denen wir Dialekte nicht mehr gut verankert haben oder gar nicht mehr verankert haben. Es ist ja nicht so, dass diese Menschen, die dort leben, die ohne Dialekt sozialisiert werden, irgendwie sprachlich amputiert wären oder sowas oder keine Möglichkeit hätten, sprachliche Emotionalität zu markieren oder ähnliches. Die Gestaltungsmittel sind eben nur einfach andere.
Mhm. Herr Wild, wann ist das nächste Konzert von Kellerkommando und Co. im fränkischen Dialekt, wo alle Jugendlichen und alle oder viele Jugendlichen und viele Alte dabei sind? Haben Sie ein Datum
also
für uns?
Das letzte war jetzt dann erst vor, ich sag mal so 4 Wochen ungefähr. Ah, ja. Das ist, also wir reden ja von Freiluftveranstaltungen.
Oh, ja, ist auf schlecht für November, Dezember.
Kellern,
ja.
Genau, das heißt also, da wird es dann eher dann wahrscheinlich so, ich sag mal, im Bereich Mai dann wieder in die Richtung gehen. Aber es gibt natürlich jetzt dann auch immer wieder Indoor, hoffen wir ja mal, ne? Wer weiß, was der Winter bringt, dann gerade im Fasching bei uns, dann Boxgalopp macht da gern auch immer mal was und da gibt schon Möglichkeiten, sich dann auch einfach dann im Dialekt sozusagen zu baden.
Dann danken wir Ihnen ganz herzlich für diese Tipps und sagen Danke nach Baunach und freuen uns über weitere Kostproben der Dialekte und Mundarten unter 0800 22 54 22 54. Unsere Telefonnummer bei Deutschlandfunk Kultur. Immer weniger Menschen in Deutschland sprechen Hessisch, Pfälzisch, Badisch oder einen anderen Dialekt. Aber es gibt auch eine Rückbesinnung auf die regionalen Sprachen. Und darüber reden wir heute bei Deutschlandfunk Kultur mit Reinhard Golz und Albrecht Plevnia und am Telefon mit Klaus Raschkowski, der uns aus der Prignitz anruft. Guten Morgen, Herr Raschkowski.
Ja, guten Morgen. Ich kann eigentlich nur bestätigen, im eigenen Beispiel, was schon gesagt wurde. Bin geboren 1949, Kreis Gifhorn, Brome an der Zongrenze. Vater aus Masuren, Mutter aus Königsberg. Vater ist aber in Königsberg groß geworden, sodass wir zu Hause nie platt gesprochen haben. Erst im hohen Alter verfiel unser Vater auf dieses breite Masurische. Wir mussten zur Schule gegangen, bin ich in Kalbala, auch Kreis Gifhorn. Und da mussten wir einen Aufsatz schreiben, ohne die Wörter machen und tun. Was mir völlig unverständlich war, wie man auf so eine Idee kommen kann. Und macht mir auch kein Problem. Erst sehr viel später fiel mir auf, dass das wahrscheinlich im System war. Auf diese Art und Weise wollte man den Kindern das Plattsprechen austreiben. Wenn du dort morgen da ist, nicht? Das ist so eine stehende Redewendung, ohne die kommt man ja eigentlich aus, ohne diese Wörter machen und tun. Nicht? Und selbst meine Klassenkameraden, gut, das ist noch so ein bisschen Reste platt. Oder auch hier jetzt in der Prignitz gibt es ein Dorf Seveko an der mecklenburgischen Grenze, wo jetzt eine Frau sich ganz stark macht für die Wiederbelebung des Platts. Sie ist auch platt groß geworden und versucht, das denn so wiederzubeleben. Da gibt es schon Anstrengungen. Aber es wurde halt dort in der Volksschule, von der ich übrigens sehr viel halte, systematisch den Kindern ausgetrieben.
Versuchen Sie es denn auch wieder zu beleben, Herr Raschkowski?
Ja, ich freue mich immer, wenn ich das höre. Ja. Also dieser Wohlklang ist so ein bisschen Richtung Braunschweig.
Aha. Was sagt der Sprachforscher Plevnia, der Leiter des Programmbereichs Sprache im öffentlichen Raum am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim dazu, dass damals den Kindern das ausgetrieben wurde, also dass das Platt ausgetrieben wurde?
Das ist natürlich ein Prozess, den wir nicht nur im norddeutschen Raum, sondern eigentlich im ganzen Sprachgebiet hatten. Das hat eben viel damit zu tun mit den Anstrengungen, die ja eigentlich seit dem Ende des 19., 20. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts im Zuge eben von Alphabetisierung und Literarisierung unternommen wurden. Und diese hübsche Anekdote mit dem Machen- und Tun-Aufsatz ist eine, die eben nicht nur im ostfälischen Raum, sondern eigentlich fast überall hätte spielen können. Im deutschen Sprachgebiet. Wir haben eine ganze Reihe von sprachlichen Wendungen, die in dialektalen Sprachformen gut verankert sind. Die Tun-Periphrase, also etwas Arbeiten tun oder so, gehört dazu, die aber in der Standardsprache stigmatisiert ist, die durch Stilfibeln, die wir eben seit dem 19. Jahrhundert in großer Zahl in vielen Auflagen haben, wir gelernt haben, dass wir bestimmte Formen nicht verwenden dürfen. Denken Sie an so etwas, so Formen wie, dass man einen Brief nicht mit Ich beginnen darf. Ne? Der Esel nennt sich selbst zuerst oder solche Formen. Und das ist etwas, was wir im ganzen Sprachgebiet haben und in diesem Kontext tatsächlich in den Versuch, Standardsprache, schriftsprachliche Formeln, Traditionen des Formulierens, bestimmte Formen des Schreibens zu etablieren, gehört tatsächlich auch diese Anekdote.
Mhm. Ja, und wir kennen aus den 70er Jahren noch für den schulischen Gebrauch Reihen, die dann hießen Plattdeutsch, Hochdeutsch, Kontrastiv, Schwäbisch, Hochdeutsch, Kontrastiv, Bayerisch, Hochdeutsch, Kontrastiv. Das heißt, da wurden die sprachlichen Elemente herausgefiltert, die in der Gefahr standen, nun anders als im Hochdeutschen zu funktionieren oder verwendet zu werden. Und auf die wurde hingewiesen und die wurden als fehlerträchtig markiert. Und zu denen gehören im Plattdeutschen nun mal Mucken und Don, weil Mucken und Don ein ganz anderes Bedeutungsspektrum umfassen. Ne? Also der Westfale sagt zum Beispiel Domi mol de Botter. Domi mol, tu mir mal, sagt man im Hochdeutschen nicht an der Stelle. Das heißt, dann gib mir mal bitte die Butter. Aber hier heißt es Domi mol. Ne? Und das wollte man den Kindern austreiben. Vor dem Hintergrund, den der Kollege eben angesprochen hat, dass man reines, möglichst sauberes Hochdeutsch sprechen sollte.
Wobei diese Perspektive nicht ganz unbedeutend ist. Wir interpretieren das jetzt überwiegend als eine Verlustgeschichte, als ein Austreiben. Sie müssen es aber eigentlich aus der Zeit heraus, aus der Gegenperspektive sehen, nämlich dem Erwerb standardsprachlicher Kompetenzen und damit der Möglichkeit zur Teilhabe an überregionalen Kommunikationsräumen und eigentlich an einem Zugewinn an kommunikativen Möglichkeiten und auch dem, sagen wir mal, Vermeiden von Diskriminierungspotenzial oder Ähnlichem.
Wie geht es Ihnen eigentlich, Herr Raschkowski, wenn Menschen versuchen, ihren Dialekt zu adaptieren, also sie nachzumachen? Ist das, also wird es Ihnen dann ein bisschen anders? Würden Sie sagen, das ist ein No-Go, das geht nicht? Also,
nein, also das finde ich schon gut.
Ja?
In der Prignitz, da in Sepiko, gibt es natürlich auch Stimmen, die sagen, das funktioniert nicht. Ja. Auf Landesebene, die Landesregierung versucht das schon zu unterstützen und es gibt Initiativen, die lohnen sich auch zu unterstützen, zu fördern. Also ich habe da nichts dagegen.
Wie sehen Sie das, Herr Plevenia? Wie ist das mit dem Dialekt des Gegenübers? Also manchmal will man das ja aus Höflichkeit machen, dass man das so aufnimmt und so einfach zeigen möchte, ja, ich bin jetzt auch eine von euch. In Ordnung oder würden Sie sagen, oh, das knirscht?
Es gibt dort auf jeden Fall Grenzen. Das Problem ist, dass wir eine gemeinsame Sprachform haben. Mit eben dem Hochdeutschen oder den standardnahen Sprechlagen, die uns zur Verfügung stehen, haben wir schon einen gemeinsamen Verständigungsrahmen. Und wenn wir den verlassen in Richtung von Sprachformen, die Nähe und Zugehörigkeit signalisieren, dann erfordert das natürlich auch die Garantie von Authentizität. Das heißt, es muss plausibel sein, dass jemand eben Sprachformen verwendet, die ihm sozusagen zugehören, auf die er Anspruch hat. Und wenn jemand sich einen fremden Dialekt aneignet, dann kann das eben auch als übergriffig interpretiert werden, zumal in Kontexten, in denen tatsächlich keine kommunikative Notwendigkeit besteht. Also weil man eben sich ja auf Hochdeutsch verstehen kann. Mhm. Wenn Sie sich in einem Kontext bewegen, in sehr stark dialektalen Räumen, wo etwa dialektale Wörter tatsächlich so stark im Alltagswortschatz verankert sind, dass Sie sie auch als Zugezogener, als jemand, der in einem anderen Sprachraum, aus einem anderen Sprachraum stammt, verwenden müssen, einfach um kommunikative Unfälle zu vermeiden, sieht das ein bisschen anders aus. Aber bei der bloßen Imitation von echtem Dialekt wird es in aller Regel sehr, sehr schwierig.
Herr Golz, für Sie auch?
Also fürs Plattdeutsche sehe ich hier in den letzten 20, 25 Jahren doch erhebliche Veränderungen in den Einstellungen vieler Plattsprecher. Also vor 20, 30 Jahren war es üblich, dass bei einer Ansprache ein Bürgermeister sagte, Lebe Lüt und Hüt obend und jetzt wechsle ich ins Hochdeutsche, denn ich kenne das Plattdeutsche noch von meinen Eltern her und so weiter und so weiter. Das hat sich gewandelt. Die Künstlerin Frau Feli hat vorhin uns ja nahegebracht, dass die Menschen ihr Platt, das sie sich selbst zusammengesammelt hat, abgesegnet haben und offenbar annehmen. Das ist eine völlig neue Erfahrung, die wir im Plattdeutschen haben. Wir haben versucht, über Jahre und Jahrzehnte den Menschen Mut zu machen, Plattdeutsch zu sprechen, Plattdeutsch zu lernen erst einmal und den Mut aufzubringen, das auch in der Öffentlichkeit zu tun. Und natürlich mache ich Fehler. Denken Sie mal daran, wie viele Fehler Sie im Englischen machen. Das ist völlig normal. Und insofern dürfen wir uns da nicht belustigen. Das eine zielt jetzt auf das Sprachenlernen mit den Unregelmäßigkeiten, die dabei passieren. Und das andere ist das Akzeptieren der Sprachformen der Nachbarn. Mhm. Auch da haben wir eine große Toleranz in den letzten Jahrzehnten uns zugelegt, jedenfalls in Norddeutschland. Und ich begrüße das sehr, sodass nicht jeder Nachbar gleich beschimpft wird, weil er ein anderes Platt spricht. Das ist längst vorbei.
Herr Raschkowski, vielen Dank für den Anruf aus der Prignitz. Und wir gehen von der Prignitz nach Köln ins Rheinland zu Agnes Keizers. Guten Morgen, Frau Keizers.
Ja, guten Morgen in die Runde. Mein Name ist Agnes Keizers und ich wohne in Köln, komme aber ursprünglich aus den Auslaufern des Ruhrgebiets, und zwar aus Grafenwald, und spreche Graubenwöller Platt. Kennen Sie das?
Nein, das habe ich noch nie gehört. Wie heißt das? Grafenwöller Platt?
Graubenwöller Platt. Ich sage das mal auf Plattdeutsch, ja, so wie es gesprochen wird gerade. Dachstied. Ich bin Agnes Keizers und kür Graubenwöller Platt. Gut gedet verstorn.
Klar könnt ihr das verstorn.
Küren ist sprechen. Woher kommt denn dann das Wort Küren?
Küren, also Grafenwöller Platt ist im Grunde genommen die Sprache, mit der ich groß geworden bin. Ich bin auch in den 60er Jahren geboren. Mhm. Und meine ganze Familie, meine ganze Verwandtschaft hat dieses Plattdeutsch gesprochen. Und auch diese ganze Ortschaft, das ist nämlich ein Teil, inzwischen eingemeindet der Stadt Bottrop, und liegt ungefähr 90 Kilometer nördlich von Köln, in dem ich jetzt seit 30 Jahren wohne.
Und Sie haben es aber beibehalten, wenn Sie mit der Familie, mit Freundinnen und Freunden gesprochen haben, die auch in Grafenwald aufgewachsen sind, dann haben Sie diesen Dialekt, dieses Platt gesprochen.
Ja, das ist ein sehr ländlicher Dialekt. Ja. Also mit der Familie, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich Hochdeutsch gelernt habe in der Schule. Mit der Familie haben wir nur Platt gesprochen, mit den Großeltern, mit den Eltern. Also und mit meinen Geschwistern spreche ich heute noch Platt. Je nachdem, um welche Themen es geht. Aber die Generation der Enkelkinder kann nur noch einzelne Brocken. Mhm. Also es ist wirklich eine gesprochene Sprache. Es gibt zwar inzwischen, oder es gibt Heimatvereine, der ein Wörterbuch herausgebracht hat. Es gibt auch eine Internetseite, www.grafenwald.de. Dort können Sie auch einiges dazu nachlesen, zu dieser Ortschaft. Aber es ist eigentlich, glaube ich, ein Plattdeutsch, was sich auf Dauer nicht halten wird.
Haben Sie versucht, es dann weiterzugeben an die Kinder und Enkelkinder? Sie haben gesagt, die Enkelkinder sprechen es kaum noch, aber haben Sie sich immer mal wieder bemüht oder haben dann mit ihnen zusammen gesprochen, haben gesagt, hört mal zu, wie das klang, als ich Kind war?
Also die erleben das eigentlich oder haben das erlebt, wenn sie zu Besuch bei den Großeltern waren, also bei meinen Eltern. Und das ist auch sehr lustig gewesen. In meiner Jugendzeit war es eigentlich so, dass schon praktisch das Hochdeutsche dominant war. Und wenn dann Freunde oder Freundinnen zu uns kamen und hörten, wie wir Platt sprachen, weil wir haben dann mit den Eltern Platt gesprochen, dann waren die völlig aus dem Häuschen und fanden das so toll und haben gesagt, bitte nochmal, bitte nochmal. Also es war schon sehr lustig. Aber die konnten das nicht. Also es ist ein Dialekt Dialekt würde ich sagen. Man kann ihn verstehen. Also alle haben gesagt, wir verstehen das, aber wir können es nicht sprechen.
Mhm. Herr Golz, wäre das ein Fall für so eine kleine Theatergruppe, die dann versucht auf Grafenwalder, sagt man Grafenwalder oder Wälder? Platt?
Grafenwöller.
Grafenwöller Platt. Aufführungen zu machen? Oder ist das zu spitz?
Ja, unbedingt. Wobei ich sagen muss, dass Frau Keiters Westfälisch ja aus dem südlichsten westfälischen Sprachraum kommt und schon stark gefährdet ist. Also das Westfälische im Ruhrgebiet ist ganz schwer nur zu erhalten. Da ist eben ein kultureller und sprachlicher Schmelztiegel mit sehr viel Dynamik. Und,
auch wenn man so nah an Bottrop dran ist. Ne?
Ja, ja.
Ja, eben. Man gehört, also in den 70er Jahren ist der Teil, Sie kennen vielleicht die Geschichte Glabotki, Also das war die Auseinandersetzung um die Eingemeindung von Gladbeck, Bottrop und Kirchhellen. Mhm. Und seit den 70er Jahren, 76, gehört auch Kirchhellen zur Stadt Bottrop. Und das hat natürlich auch eine Sprache, ist gesellschaftlichen, historischen Bedingungen permanent unterworfen. Also meine Großeltern sagten, ihr sprecht ja gar kein Plattdeutsch mehr, weil das Plattdeutsch, ihr Plattdeutsch war wieder anders. Also sehr lebendig, sehr dynamisch.
Ja, aber die Frage, was man jetzt unternehmen kann, um die Menschen zu ermutigen, diese Sprache doch noch zu verwenden und in Verwendungszusammenhänge zu bringen, die auch sinnvoll sind und den Menschen selbst Spaß machen. Da kommen wir dann zu den Theatergruppen und wir stellen fest, dass gerade im südwestlichen niederdeutschen Sprachgebiet, also im Westfälischen auch, relativ viele Gruppen plattdeutsches Theater spielen und auf diese Weise sind die Theatergruppen, gehören die zu den ganz wenigen Instanzen, die das Plattdeutsche in nahezu natürlichen Situationen heute weitergeben. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, die Familien scheiden aus, weitgehend als Impulsgeber. Schulen und Kindergärten treten ein, aber Theatergruppen spielen eine große Rolle und da macht das Sprachenlernen dann auch auf ganz besondere Weise Spaß.
Frau Kaltzers, wir danken herzlich für den Anruf aus Köln und wir läuten die letzte Runde ein. Gesprochene Heimat, wie halten wir unsere Dialekte lebendig? Unser Thema heute bei Deutschlandfunk Kultur mit Christine Matziol aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Hallo, einen recht schönen guten Morgen Ihnen allen.
Dankeschön. Wünschen wir Ihnen auch. Was haben Sie zu erzählen, Frau Matziol?
Ich möchte sagen, dass Sächsisch nur bedingt ein Dialekt ist. Sächsisch ist vielfach eine liederlich gesprochene Sprache. Ich selbst komme aus der Uhrmacher Stadt Glashütte im Osterzgebirge. Da hat man überhaupt noch nicht erzgebirgische Mundart gepflegt. Die erzgebirgische Mundart gibt es dann um Annaberg, Buchholz, Oberwiesenthal herum. Und das ist einfach anders. Mir selber gefällt es einfach nicht, wenn sehr picobello angezogene Damen und Herren zu sehen sind. Und dann machen sie den Mund auf und man möchte am liebsten in den Erdboden versinken, weil sich die Sprache ganz schlecht anhört.
Was sagt dazu der Sprachforscher Albrecht Plevnia, der Leiter des Programmbereichs Sprache im öffentlichen Raum? Herr Plevnia, die Frau Masiol hat gesagt, Sächsisch ist eine liederlich gesprochene Sprache.
Ja, über Sympathie oder Antipathie kann man schwerlich verhandeln. Wir haben tatsächlich nicht nur in Bezug auf das Sächsische, sondern auf alle Dialekte genau solche Meldungen, die sagen, es gibt den richtigen Standard, es gibt das richtige, ordentliche, gebildete Deutsch und dann gibt es eben so, diese einfachen Sprachen des einfachen Volkes. Das ist eine Wahrnehmung, die es durchaus gibt, aber eine, die nicht universell gilt. Wir haben auch umgekehrte Wahrnehmungen, umgekehrte Berichte, die sagen, für uns ist Dialekt die Sprache der Nähe, die Sprache der Heimat, die Sprache der Zugehörigkeit. Und das Standarddeutsche haben wir auch, verwenden wir auch, aber eben in bestimmten Kontexten. Mhm. Und in der Tat, ich habe vorhin berichtet von der Repräsentativumfrage, die wir durchgeführt haben in Bezug auf eben deutsche Dialekte. Wir haben dort in einem anderen Setting auch nach dem Hochdeutschen gefragt. Und was uns überrascht hat, ist tatsächlich, dass diejenige Varietät mit den höchsten Zustimmungswerten nach dem jeweils eigenen Dialekt tatsächlich das Hochdeutsche war. Also der eigene Dialekt wird immer am positivsten bewertet, aber dann folgt bereits das Hochdeutsche mit großem Abstand. Und dann gibt es eben, wie gesagt, großen Abstand zu den dann folgenden verschiedenen Dialekten, vor allem norddeutsche Dialekte, bayerische Dialekte und dann auch Schwäbisch. Und das hat natürlich ganz wesentlich damit zu tun, dass für praktisch alle Sprecher im deutschen Sprachgebiet das Hochdeutsche inzwischen Teil des normalen sprachlichen Repertoires geworden ist. Das heißt, dass das Hochdeutsche auf jeden Fall auch bei allen Menschen zur eigenen sprachlichen Identität gehört. Selbst bei den verschiedenen Anrufern, die wir hier hatten, beispielsweise der Herr Bielmer ja vorhin aus Schwaben oder Herr Wild aus Franken, die haben ja mit uns Hochdeutsch gesprochen. Die haben ja nicht Dialekt gesprochen. Wir haben zwar eine regionale Färbung erkannt bei dem, was sie hatten, aber natürlich war das, was sie gesprochen haben, standardnahe Sprechlage. Und Sie haben vorhin Herrn Kretschmann, den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, erwähnt. Der spricht zu uns ja auch nicht Schwäbisch. Wir erkennen zwar, dass er aus Schwaben kommt, weil er eine regionalsprachliche Färbung transportiert, die eine bestimmte soziale Funktion natürlich hat, die eben Zugehörigkeit signalisiert. Aber es ist natürlich kein Schwäbisch, das er spricht.
Herr Golz, Sie haben Asterix und Harry Potter übersetzt auf Friesisch. Wie heißt denn die Spinnen, die Römer? Wie heißt das auf Plattdeutsch?
Naja, erstens ist es nicht Friesisch. Friesisch ist was ganz anderes. Es ist Plattdeutsch.
Ja.
Die Spinnen, die Römer, da haben wir in der Tat lange überlegt, weil wir nicht mit dem Wort Spinnen operieren wollten. Spinnen gibt es auch im Plattdeutschen, das heißt aber dann so Wolle spinnen, nicht? Also Wolle verarbeiten.
Ach so, ja.
Man ist also im Plattdeutschen häufiger bei dem Ausgang, bei der Ausgangsbedeutung. Und deswegen konnten wir mit Spinnen nichts machen. Wir haben lange, lange gesucht und sind dann letztlich gelandet bei Maldes und Malderömers. Und interessant ist, dass das Wort Mal ja direkt aus dem Französischen kommt. Und dann sind wir auch schon wieder im Original, in der Original-Asterix-Sprache.
Ich weiß gar nicht, ob es Asterix auf Sächsisch gibt. Keine Ahnung.
Doch, gibt es.
Gibt es?
Gibt es, ja.
Gibt es wirklich auch, Herr Plevnia, die Abgewöhnkurse für Sächsisch?
Es gibt die Abgewöhnkurse nicht nur für Sächsische, sondern für alle Dialekte, wobei Abgewöhnkurs tatsächlich wieder sehr, sehr, sehr negativ und sehr nach Verlust klingt. Sie müssen es eigentlich positiv drehen und sagen, es gibt Sprachtrainings, die an standardnahe Sprechformen heranführen. Mhm. Und das sind beispielsweise auch solche Trainings, wie sie etwa im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit professionellen Sprechern durchgeführt werden, bei denen ich ja erwarte, dass ich eigentlich keine regionalsprachliche Zuordnung mehr vornehmen kann.
Es sei denn, Sie arbeiten beim Bayerischen Rundfunk, da ist das durchaus gewünscht. Und das finde ich auch wieder schön, dass die eine regionale Färbung haben. Es ist doch in Ordnung.
Ja, aber auch die also Sprecherinnen und Sprecher Wellen, des Bayerischen Rundfunks ja. Sprechen in der Regel tatsächlich ein sehr, wenn Sie sagen sauberes Hochdeutsch, klingt das nach einer Bewertung, also ein sehr, sehr standardnahe Sprechform.
Ich wollte gerade sagen, es gibt ja unterschiedliche Wellen und die haben eine Welle, da wird wirklich ausdrücklich bayerisch, also das hat man einfach gerne, dass man
richtig.
Da
richtig, das beschränkt sich aber nicht nur auf den bayerischen Raum, das haben wir tatsächlich überall, weil das natürlich eben eine bestimmte Form von Heimatverbundenheit und Ähnlichem signalisiert. Aber das sind eben, wie gesagt, Dinge, die sich, also bei der Rundfunk, da ist es besonders sichtbar, aber wir haben das natürlich auch in anderen Kontexten. Überall dort, wo wir eben Professionalität, Überregionalität und Ähnliches signalisieren wollen, versuchen wir eben möglichst standardnahe Formen anzuzielen. Aber wir sehen auch dort, wenn ich den Satz noch schnell sagen darf, wir sehen auch dort eine Zunahme an Toleranz, auch etwa gegenüber Sprecherinnen und Sprechern, die nicht aus Deutschland kommen. Wir haben auch ein österreichisches Hochdeutsch, ein schweizerisches Hochdeutsch, das eben tatsächlich auch nicht ein falsches oder schlechtes österreichisches Deutsch ist, sondern eben Hochdeutsch, wie man es in Österreich spricht.
Frau Matziol, vielen Dank für Ihren Beitrag aus Berlin und wir gehen zu Jaime Orellana in Uelze. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Grüß Sie.
Moin, müsste ich jetzt sagen, als Chilene. Ne? ich wollte erzählen, ich komme aus Chile und bin im Jahr 2000 in Kiel gelandet und da wurde ich natürlich mit Plattdeutsch konfrontiert, aber da hört es auf mit der Gabe zur Fremdsprachen, weil ich spreche natürlich Spanisch und Englisch noch dazu. Aber in der Schule, ich habe Deutsch in Chile gelernt, in der Schule, da haben wir schon mitbekommen, dass es in Deutschland sehr viele Dialekte gibt. Und wir haben auch Up der Schwäbische Eisenbahn gesungen im Chor.
In Chile?
In Chile, ja genau. Und wie gesagt, als ich nach Kiel kam, da hört es aber auf mit Plattdeutsch. Und diese regionale Färbung, wovon schon gesprochen wurde, also das finde ich super, weil ich nach 2 Monaten als Chilene habe ich über meine Mutter und die Lütte und solche Ausdrücke, die natürlich mit Plattdeutsch jetzt nicht zu tun haben direkt, aber das ist diese regionale Färbung und das hat mir sehr gefallen. Wenn ich in Bayern gelandet wäre, dann würde ich auch wahrscheinlich Grüß Gott sagen oder so. Ja, ne?
Ja, weil man es eben auch wirklich gern oder in Ihrem Fall dann gerne adaptiert, weil man auch dazugehören möchte zur Region,
ja,
oder?
In Südamerika wird ja überall Spanisch gesprochen. Aber Sie sprechen mit einem Peruaner oder einem Argentinier und die sprechen Spanisch halt anders. Das ist zwar kein Dialekt, aber ne, Töne und wie man spricht und wie man singt und so weiter. Und dann hier in Deutschland würde man das auch regional gleich erkennen. Also mein Kollege kommt aus Sachsen und ich wusste schon, als er was gesagt hat, dass er aus Sachsen kommt. Mhm. Aber am Anfang musste ich natürlich jeden zweiten Satz wie bitte fragen, weil ich habe tatsächlich nicht verstanden, was er gemeint hat. So, und dann war meine Idee, okay, er ist jetzt in der Nähe von Hannover und müsste er sich jetzt anpassen und ein bisschen mehr Hochdeutsch sprechen oder er bleibt bei seinem Sachsen und ich muss mich dann entsprechend umformen, um das zu verstehen, was er mir sagen möchte. Mhm. Wir haben das bis heute noch nicht geklärt. Und jetzt verstehe ich noch etwas mehr als früher, aber das war schon sehr schwierig. So.
Ich finde es sehr schön, dass Sie uns davon erzählt haben, Herr Oriana, weil Bitte. Ich jetzt so das Gefühl habe, als Bilanz unserer heutigen Sendung kann man irgendwie so sagen, bekennt euch zu euren Dialekten, wenn ihr Freude daran habt und wenn ihr keine Freude daran habt, dann lasst es bleiben. Herr Golz, ich hatte Sie gebeten, am Ende der Sendung noch ein Schimpfwort ein auf Plattdeutsch zu sagen. Da haben Sie gesagt, das möchten Sie nicht. Haben Sie ein Kompliment für uns alle?
Also zum Schimpfwort, also zunächst einmal muss ich sagen, als Mensch, der sich viel um Fischerei gekümmert hat, sei allen Hörern in Deutschland mitgeteilt, dass Fischkopf kein norddeutsches Schimpfwort ist.
Ach.
Und wir verstehen das Wort auch nicht als Schimpfwort. Sie können also sagen, was Sie wollen. Fischkopf kommt hier nicht an. Es ist noch nie ein Schimpfwort gewesen. Ich mag besonders gerne die Wörter, die auf Büdel enden. Und es ist nicht unbedingt der Beutel, sondern es ist irgendwie, heißt es nur Mensch. Und da haben wir normalerweise den Sappelbüdel, den Gnadderbüdel, den Quäsbüdel, den Brabbelbüdel. Das sind also Menschen, die viel reden oder geizig sind oder sonst was sind. Und es kehrt sich um beim Schietbüdel. Ne? Schietbüdel würde man übersetzen mit Scheißbeutel. Das ist ja kaum rundfunktauglich. Aber Schietbüdel ist jeder Mensch, den man gern mag.
Und ne?
Das ist so, wie der Schwabe sagt, du mei Scheißerle oder sowas. Ne? Und das ist der Schietbüdel. Und wenn ich Sie jetzt beschimpfen soll, dann würde ich sagen, wir haben eine wunderbare Sendung hat, man die Moderatorin, die wir doch auf und an mal so ein Lütbeten, so ein Dösbattel. Ne?
Ich danke allen, dass Sie mitgesabbelt haben, inklusive Reinhard Golz, dem Vorstandsvorsitzenden des Instituts für Niederdeutsche Sprache in Bremen und vor allen Dingen natürlich auch Albrecht Plevnia, Leiter des Programmbereichs Sprache im öffentlichen Raum am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim. Und ganz, ganz herzlichen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die sich so fabelhaft eingebracht haben. Dankeschön für gesprochene Heimat bei Deutschlandfunk Kultur.